Die letzten beide Sonntage hat Pascal verwendet, um uns für die Reise durch die Offenbarung vorzubereiten. Was die Offenbarung betrifft, befinden wir uns in den Reisevorbereitungen. Dagegen werden wir heute den dritten Johannesbrief abschließen. Das ist natürlich keine große Kunst bei 15 Versen. Und die eben genannten Bücher haben Folgendes gemeinsam. Beide Werke wurden vom Apostel Johannes verfasst. Von der Komplexität unterscheiden sich die beiden Bücher enorm. Das eine ist gerade eine Postkarte, ja, ein Brief, der auf eine Seite Papyrus passt. Und um die heutigen Verse verstehen zu können, benötigst du keine Kenntnisse in alttestamentlicher Prophetie. Dennoch wird uns heute dieser Brief herausfordern. Dieses persönliche Schriftstück des Apostels ist exakt auf den Punkt gebracht. Einfach zu verstehen und sehr, sehr praktisch. Die Personen, von denen wir heute lesen werden, sie sind schon lange, lange tot. Und ich kann dir nicht mal genau den Ort sagen, wo sich die Gemeinde damals befand. Gaius. Das hört sich nach römischer Provinz an. Und dennoch ist dieser Brief absolut relevant für die heutige Zeit. Und für uns als Gemeinde, dieser Brief ist brandaktuell. So aktuell wie die Tageszeitung von morgen, würde man sagen. Das Anliegen des alten Mannes, wie der Autor sich selbst beschreibt, finden wir in Vers 4 des Briefes. Da heißt es: Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und wir als eure Pastoren, wir teilen dieses Anliegen. Es gibt keine größere Freude als die, zu sehen, wie ihr in der Wahrheit wandelt. Lasst mich Gott um seine Hilfe bitten. Jesus Christus, hab Dank für dein wunderbares Wort. Danke für diesen persönlichen und doch durchaus kleinen Brief. Danke, Herr, dass wir ihn in unserer Bibel haben, dass es diesen Brief gibt und dass wir von diesem Brief so viel lernen können. Und Herr, wir geben es zu, wenn wir über unsere Lieblingsbriefe reden, über die Bücher der Bibel, die uns geprägt und beeindrucken, dann hört man selten den Namen, es war der dritte Johannesbrief. Aber auch dieser Brief ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, Herr. Wirke du durch dein Wort, Herr. Und hilf mir, Herr, ein treuer Bote, ein treuer Diener zu sein. Und alle, die hier heute in diesem Raum sitzen und zuhören, gepriesen seist du. Amen. Wir leben in einer Zeit, die besonders viel Wert auf Außendarstellung legt. Und würdest du einen Smartphone-Benutzer fragen, welche seine beliebtesten Handy-Apps wären? Es wären bestimmt die sogenannten Social-Media-Apps. Sie wären ganz weit oben von der Kategorie her. Die Apps sind an sich nichts Schlechtes. Ich möchte nicht schlecht über solche Apps reden. Aber wir müssen ehrlich sagen, der Mensch ist das Problem. Warum? Weil er nicht in der Lage ist, die sogenannten sozialen Apps sozial einzusetzen. Aus Social-Media-Apps machen wir Unsocial-Media-Apps. Und unsere Selbstdarstellung und der Drang, an erster Stelle zu stehen, offenbart einiges über uns als Einzelnen, aber auch über uns als Kollektiv. Ich rede hier zu mir selbst, nicht nur zu euch. Hier ein kleines Beispiel. Wie war es bei deinem letzten Vorstellungsgespräch? Die andere Seite erwartet geradezu, dass du dich von einem besten Licht darstellst. In den Lebensläufen und Motivationsschreiben herrscht eine erschreckende Kluft zwischen Schein und Sein. Und wurden dir diese Fragen im Jobinterview gestellt? Wo siehst du dich in 3 Jahren? Einige würden sagen, auf deiner Position. Oder wie lautet deine größte Schwäche? Meine größte Schwäche ist, keine Schwäche zu haben. Und ohne Witz, in manchen Branchen oder manchen Bereichen würde dein Gegenüber sagen, der hat Chuzpe, den nehme ich. Den brauche ich im Vertrieb. Das ist einer, der mich voranbringt. Wir sind darauf getrimmt worden, uns an erste Stelle zu stellen. Wir sind da, um uns zu behaupten. Bildlich gesprochen singt die ganze Welt die bekannte Zeile von Frank Sinatra, I did it my way. Und wir Christen sind verursacht, einzustimmen, was unsere Taten betrifft. Aber wie war es früher? Wie war es früher? Stand die damalige Gemeinde in solch einer Gefahr? Traf es auch auf sie zu? Dass die Wahrheit und ihre Taten aus dem Takt gekommen sind? Dass sie nicht im Gleichschritt sind? Lasst uns dazu den 3. Johannesbrief konsultieren und schauen, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Ich lese aus dem 3. Johannesbrief die Verse 9 bis 15. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht auf. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet. Und damit nicht genug. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Die Predigt trägt den Namen, der treue Diener lebt das Gute und meidet das Böse. Der treue Diener lebt das Gute und meidet das Böse. Und ich werde dir heute 3 Fragen stellen, die dir helfen sollen, ein treuer Diener Gottes zu sein. Erste Frage, was ist deine Motivation? Vers 9 bis 10. Zweite Frage, lebst du das Gute? Vers 11. Und zum Schluss die Frage, was kommuniziert dein Zeugnis? Vers 12 bis 15. Lieber Freund, was ist deine Motivation? Was treibt dich an? Vers 9. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht auf. Ich habe der Gemeinde geschrieben. Damit können wir davon ausgehen, dass Johannes schon zuvor einen Brief geschrieben hat, um das Fehlverhalten von Diotrephes oder der Gemeinde zu adressieren. Vers 9 heißt es, aber Diotrephes. Das zeigt, dass seine Worte nicht auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Und es ist nicht ganz klar, welche Rolle Diotrephes innerhalb der Gemeinde hatte. Einige Kommentatoren gehen davon aus, dass er ein Gemeindeleiter war. Auch wenn wir nicht ganz sicher sein können, der Text schweigt dazu, welche Position er tatsächlich hat, können wir davon ausgehen, dass Diotrephes einen starken Einfluss auf die Gemeinde hatte. Und dieser Brief, der wurde an Gaius geschrieben und er war auch ein Mitglied dieser Versammlung. Also haben wir hier zwei Personen aus der gleichen Versammlung. Brüder in einer Gemeinde. Aber was ihre Gesinnung betraf, unterschieden sie sich wie Tag und Nacht. Gaius, der treue Diener, der in Wahrheit wandelt. Dazu komme ich noch kurz. Dann haben wir Diotrephes, der Inbegriff eines treulosen Dieners, der sich selbst an erste Stelle stellt. Wir verwenden gerne positive Eigenschaften, um Gegenstände zum Beispiel zu beschreiben. Also was ein Gegenstand ausmacht oder was auf ein Konzept zutrifft. Und diese Art des Erklärens ist ganz natürlich. Aber häufig ist es hilfreich zu verstehen, was ein Konzept oder ein Gegenstand nicht ausmacht. Und im ersten Punkt werden wir viel darüber reden, wie unsere Motivation nicht sein soll. Und dadurch bekommen wir einen guten Eindruck, was uns stattdessen motivieren soll. Ja, welch ein wunderbarer Lehrer wir im Wort Gottes haben, dass es uns zeigt, wie wir nicht sein sollen, aber auch wie wir sein sollen. In einem Brief, wunderbar ausbalanciert. Und bevor wir uns mit der Person Diotrephes befassen, hatte ich euch versprochen, dass wir kurz auf Gaius eingehen. Wir müssen uns ein bisschen auffrischen, was unser Wissen betrifft über Gaius. In den Versen 5 bis 8, da sagt der Apostel Johannes zu Gaius: Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust. Auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde, du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gott würdig ist. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Die Brüder, wie sie genannt werden, die Gaius beherbergte, waren Reiseevangelisten. Und diese Reisenden waren auf Versorgung und Unterkunft angewiesen. Für Gaius hat Johannes in diesem Brief nur Lob. Für Diotrephes dagegen nur Tadel. Nachdem wir einen kurzen Blick auf Gaius gelegt haben, wollen wir anschauen, was der alte Apostel über Diotrephes zu sagen hat. Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht auf. Er wollte der Erste in der Gemeinde sein. Die Person mit Einfluss. Und das ist kein tolles Zeugnis, was Johannes diesem Mann ausstellt. Dieser ehrgeizige Mann sah sich im Mittelpunkt. Und diese schlechte Motivation, immer der Erste sein, war die Triebfeder seines Verhandelns oder seines Handelns. Diese eigenmächtige Person entschied sich, die Brüder nicht aufzunehmen, im Gegensatz zu Gaius. Er verweigerte ihnen nicht die nötige Gastfreundschaft. Vers 9 heißt es, dass Diotrephes sie nicht annimmt. Steht, nimmt uns nicht an. Also er nimmt uns nicht an. Mit den Worten, nimmt uns nicht an, bezieht sich der Apostel mit ein. Es ist nicht ganz klar, ob Diotrephes Johannes in persona die Gastfreundschaft verweigert hat. Das wissen wir nicht. Das ist ganz interessant. An anderen Stellen in diesem Brief verwendet der Apostel das Wort wir oder uns. Zum Beispiel Vers 8. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Wenn es darum geht, Gastfreundschaft zu zeigen, sah Johannes sich auch in dieser Verantwortung. Es ist die Pflicht für jeden Christen. Als den Brüdern die Gastfreundschaft durch Diotrephes verweigert wurde, fühlte er den Schmerz seiner Brüder. Und in diesem Brief identifiziert er sich mit beiden Seiten, mit den Helfenden sowie den Hilfsbedürftigen. Er macht keinen Unterschied zwischen sich selbst und seinen Brüdern. Er ist der Verfasser eines Evangeliums und deshalb macht er, und dennoch macht er keinen Unterschied. Vielleicht genau deswegen macht er keinen Unterschied zwischen sich und seinen Brüdern. Er weiß, was Jesus von ihnen erwartet. Er hat von Jesus gelernt. Und genauso war auch Jesus. Er unterschied nicht. Könnt ihr euch an die Worte Christi erinnern? Als er Paulus, der zu diesem Zeitpunkt noch ein Verfolger der Gemeinde war, mit seiner bloßen Gegenwart zu Boden schickte, er sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Christus identifiziert sich mit seinen Brüdern. Und der Apostel tat es ihm gleich. Aber da war noch mehr, was der Apostel diesem stolzen Mann vorzuwerfen hatte. Der Vers 10 beginnt mit dem Entschluss des Apostels, Diotrephes zukünftig von Angesicht zu konfrontieren. Er war der Meinung, hier muss mehr geschehen. Die schriftliche Verwarnung reichte nicht. Und denkt daran, zuvor wurde die Korrektur nicht zu Herzen genommen. Wir haben es hier mit einem herrschsüchtigen, einflussreichen Mann auf Abwägen zu tun. Er verleumdet die Mitarbeiter und den Apostel selbst innerhalb der Gemeinde. Er dachte nicht nur falsch über den Apostel, sondern er redete falsch über diesen Apostel. Mit bösen Worten. Und denkt daran, ein bisschen Sauerteig reicht, den ganzen Teig zu durchsäuern. Einige würden sagen, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Er verweigerte die Unterstützung nicht nur selbst, jetzt kommt es, sondern er bedrängte auch die anderen, dass sie es ihm gleich tun. Aber Gott sei Dank waren nicht alle so wie er. In Vers 10 heißt es, hören wir, oder heißt es, die es tun wollen. Und dies bezieht die hilfsbereiten Geschwister der Gemeinde ein. Sie waren darauf aus, das Gute zu tun. Aber allzu oft müssen die, die das Gute tun, auch dafür leiden. Und Diotrephes missbrauchte seinen Einfluss. Er ging sogar so weit, die Geschwister aus der Gemeinde zu vertreiben. Ganz nach dem Motto, My way is a highway. Gehst du nicht diesen Weg, dann ist da die Tür für dich. Und dieser Mann, es ist nicht falsch verstehen, er wollte alle aus der Gemeinde rausdrängen, die nicht so waren wie er. Die sie nicht an seiner Sünde beteiligen wollen. Und hier geht es nicht um Gemeindezucht. Wir wissen vom Apostel, es war richtig, diese Brüder aufzunehmen. Das waren keine Irrlehrer, vor denen zum Beispiel der zweite Johannesbrief warnt, sondern das waren die Guten. Das waren die Brüder aus ihrem Team. Sie gehörten dazu, obwohl sie aus einer anderen Gemeinde kamen. Und genau hier liegt das Problem. Der Apostel kann nicht einfach hinwegsehen darüber, wenn das Ego eines Mannes die ganze Gemeinde in Gefahr bringt. Und nicht ohne Grund müssen Leiter ganz bestimmte Kriterien erfüllen. So gut wie alle Anforderungen, die an Älteste gestellt werden, sind von moralischer Natur. Hier geht es nicht primär um Begabung oder um Ansehen. Es geht um das Moralische. Und genau in diesem Bereich lag auch die Schwäche des Diotrephes. Wenn er überhaupt ein richtiger Gemeindeleiter war, dann hätte er sich damit disqualifiziert. Und wenn er keiner war, dann hätte er keiner werden können mehr. Was diesen Zeitpunkt betrifft. Und in Wirklichkeit hat dieser Mann vergessen, wem tatsächlich die Gemeinde gehört. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Er hat sie mit seinem kostbaren Blut erkauft. Damit wurde sie zu seinem persönlichen Eigentum. Und damit befindet sich die Gemeinde unter der Autorität der Bibel und nicht unter dem Wort eines Mannes. Egal, wie mächtig dieser Mann auch sein mag. Ihm gehörte diese Gemeinde nicht. Es ist Gottes Gemeinde. Den Brüdern die nötige Unterstützung zu verweigern, verstößt gegen das biblische Prinzip der Nächstenliebe unter Geschwistern im Glauben. Und stellt euch vor, wie wäre es ein christlicher Haushalt ohne Gastfreundschaft? Dies wäre doch ein kalter und trauriger Ort und damit ein Widerspruch in sich selbst. Und wenn wir diese wunderbare christliche Gastfreundschaft nicht in den eigenen vier Wänden ausleben, oder wenn wir sie in unseren eigenen vier Wänden ausleben, dann wird diese Gastfreundschaft auch ein Teil unserer Gemeindekultur. Ich möchte dich fragen, was treibt dich an? Was motiviert dich? Ist es der Wunsch nach Anerkennung? Wenn das der Fall ist, dann wirst du in deinem Leben als Christ nur Stroh und Heu produzieren. So wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geopfert wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. 1. Korinther 3, Vers 13. Gott schaut hinter die Kulissen. Er bewertet unseren Dienst. Und er bewertet ihn nicht nach Erfolg, nicht nach Zahlen, sondern nach unserer Einstellung. Der Arbeitgeber will, dass du ablieferst, dass deine Zahlen stimmen. Christus will, dass dein Herz stimmt. Und ich sage dir, lass Gott an erster Stelle sein und der Rest wird sich fügen. Ich muss gestehen, wir neigen dazu, die Anfänge der Gemeinde ein bisschen zu verklären. Damals, das war alles besser. Aber lasst uns an die Gemeinde in Korinth denken. Auch unter ihnen herrschte Chaos. Und dann hören wir von dieser Gemeinde. Und wenn wir das lesen, dann müssen wir es doch bejahen. Wir müssen es erkennen, wie wichtig es ist, eine Mehrzahl von Ältesten zu haben. Die sich gemeinsam am Wort Gottes ausrichten. Die da sind als Schutz. Und wir sind dankbar für die Kriterien, die das Wort Gottes aufstellt an solchen Männern, die eine große Verantwortung tragen. weil es so wichtig ist. Es ist so wichtig, weil es Gottes Gemeinde ist. Nachdem wir gerade gehört haben, wie wichtig es ist, die richtige Motivation im Dienst zu haben, wird es Zeit, dass du die zweite Frage hörst, die dir helfen soll, ein treuer Diener Gottes zu sein. Sie lautet: Lebst du das Gute? Vers 11. Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Und Vers 11 ist wie ein Bindeglied zwischen dem negativen Beispiel des Diotrephes und dem folgenden positiven Beispiel aus Vers 12. Und die Aussage: Ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Jede Person, jede Partei, jede Organisation, jede Philosophie, jede Religion, die nur einen Funken Menschlichkeit hat, würde dieser Aussage zustimmen. Aber wisst ihr, wo das Problem ist bei dieser Aussage? Wisst ihr, wo das Problem ist? Die Menschen außerhalb der Gemeinde, sie verstehen was ganz anderes unter Gut und Böse. Seit dem Sündenfall wurde die Bedeutung dieser beiden Wörter verdreht. Das, was die Bibel gut nennt, wird heute böse genannt. Wir sehen, wir reden von ganz anderen Sachen. Wir benutzen die gleichen Wörter. Und nach außen zeigt es die Welt, wir wollen auch das Gute tun. Und dazu kommt noch ein zusätzliches Problem. Die Welt verwirft den zweiten Teil des Verses. Sie verwirft den zweiten Teil. Sie sehen nur diese Aufforderung in Vers 11, das Böse zu lassen, das Gute zu tun. Sie interessiert es nicht, was danach kommt. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Und wenn es darum geht, das Gute zu tun, wurde Gott aus der Gleichung entfernt. Der Name des einzig wahren Gottes wird durch den eigenen Namen ersetzt. Die Aufforderung, das Böse zu meinen und das Gute zu leben, ist nichts für Moralisten, die mit ihren guten Taten ihr Gewissen besänftigen wollen. Diese Aufforderung gilt für alle. Gilt für alle, die die unverdiente Güte Gottes empfangen haben. Es gilt für die, die an das Gute glauben, die das Gute lieben und die gute Nachricht verkündigen. Und genau diese Kategorie von Mensch soll auch dementsprechend auch das Gute leben. Wir reden von so viel Guten, die gute Nachricht. Das Gute tun, dann lasst uns auch so leben. Hier werden wir in die Pflicht genommen. Dieser Aufruf gilt dir. Wenn du ein gläubiger Christ bist, dann pass gut auf. Die Welt sagt, werde was du nicht bist. Die Bibel sagt, werde, was du schon bist. Leb das aus, was in dir ist. Lebe das Leben eines Menschen, der eine neue Schöpfung ist. Lebe das aus, was Christus in dir vollbracht hat. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Lasst uns eine neue Kreatur leben. Vers 11 heißt es, mein Lieber. Und das mein Lieber bezieht sich auf Gaius, der Empfänger dieses Briefes. Und über die Aufforderung, das Böse zu meiden und das Gute zu leben oder auszuleben, zu tun, haben wir gerade eben gesprochen. Und denkt daran, der Apostel richtet diese Aufforderung an eine Person, dessen Wahrhaftigkeit oder dessen Wandel von vielen Menschen bestätigt wurde. In Vers 3 finden wir das. Und da heißt es, wie du in der Wahrheit wandelst. Dieser Mann Gaius war eine Freude für diesen Apostel. Und dennoch adressiert diese Aufforderung an ihn. An diesen treuen Diener, an diesen treuen Diener Gottes. Aber warum tut es Johannes? Er war doch vorbildlich. Es ging darum, dass das Verhalten des Diotrephes keinen Nachahmer finden soll. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. 1. Korinther 15, Vers 33. Damit ist es klar. Damit ist es klar, dass Beziehungen unter uns Menschen niemals neutral sind. Wir beeinflussen uns gegenseitig. So etwas gibt es nicht. Dass Beziehungen neutral sind. Und lass uns mal hören, was Römer 3 über uns sagt. In Vers 12, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. So beschreibt die Bibel den Menschen. Glaubst du daran, was du gerade gehört hast? Alle Menschen. Das betrifft alle Menschen. Bist du ein Mensch? Dann trifft es auf dich zu. Trifft es auch auf Gläubige zu? Ja. Bis zu einem gewissen Grad. Trifft es auch auf uns zu? Und hier liegt auch die Gefahr. Wir sind immer noch in der Versuchung, das Böse zu tun. Römer 7, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das ich verübe. Und das ist, oder dieser eben beschriebene Kampf, der hier aus Römer 17 raus, oder den man hier raushört, wird auf dieser Seite des Lebens weiter andauern. Und auch Gaius litt unter diesen Kämpfen. Und deshalb war auch diese mahnende Worte des Apostels, das Böse zu meiden und das Gute zu leben. Und wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Und damit lernen wir, das Trachten nach dem Guten hat seinen Ursprung in Gott. Deine Beziehung zu Gott hat einen Einfluss auf deine Taten. Denk daran. Unsere Beziehungen haben einen starken Einfluss auf uns. Dann frage ich dich, wie viel mehr hat deine Beziehung zu Gott einen Einfluss auf dich? Und wenn jemand wahrhaftig Gott erkannt hat, dann kann es niemals ohne Folgen bleiben. Es hinterlässt Spuren. Und ja, dieser Kampf bleibt. Und auch wir müssen aufgefordert werden, das Gute zu tun. Und hier habe ich eine Anwendung, besonders für die jungen Leute unter uns. Als junger Mensch steht man besonders in der Gefahr, naiv umzugehen mit schlechter Gesellschaft. Man möchte dazugehören, man will gemocht werden, sei es in der Klasse, Ausbildung, sei es im Verein. Dein Umfeld wird dich prägen. Du stehst in der Gefahr, deinem Umfeld zum Opfer zu fallen. Das sage ich nicht, um dich zu entschuldigen. Ich sage das nicht, um dich zu entschuldigen, dass du nur ein Opfer deines Umfeldes bist, weil wir wissen, was in uns selbst steckt. Ich sage es nicht als Entschuldigung, sondern ich sage es als eine Warnung. Eine Warnung, damit du die richtige Gesellschaft suchst. Gerade in den jungen Jahren. Oder wenn du immer mehr selbstständiger wirst. Und bis jetzt haben uns diese Verse schockiert. Die wir lesen mussten. Und wir sagen, was war dieser Mann doch für ein Ekel. einfach nur widerlich. Was ist das für ein Mann, sagen wir. Und du fragst dich bestimmt, ja, wie viel Diotrephes steckt hier drin, hier in diesem Brustkorb. Wie viel steckt davon hier drin, bei mir? Und lass uns besser die Frage etwas anders stellen. In meinem Fall würde sie lauten, wie viel André steckt noch in mir? So viel André, so wenig Christus? Wie viel André steckt noch in mir? Ja, bis zum Schluss werden wir mit unserem eigenen Fleisch zu kämpfen haben. Aber sei nicht entmutigt. Denke einfach daran, deine Beziehung zu Christus hat einen Einfluss auf dich und deine Taten. Deshalb sage ich, arbeite an deiner Beziehung zu Gott. Das ist der beste Schutz. Das ist das Beste, was du machen kannst. Nicht in die gleiche Falle hineinzutappen wie dieser arme, arme Mann. Und wenn du gläubig bist, dann ist die Beziehung zwischen dir und Christus schon vorhanden. Und diese Beziehung wird niemals aufhören. Bereinige sie und kräftige sie durch das Gebet und das Lesen der Bibel. In anderen Worten, lebe ein Leben in der Heiligung. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. So oft denken wir darüber nach, was ist der Wille Gottes für mich? Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Hier steht es schwarz auf weiß. Du hast 2 von 3 Fragen gehört, die dir helfen sollen, ein treuer Diener Gottes zu sein. Was ist deine Motivation? Lebst du das Gute? Und die 3. Frage lautet, was kommuniziert dein Zeugnis? Letzten Freitag haben unsere Kinder ihr Halbjahreszeugnis bekommen. Und die bekommenen Noten, also die Noten, die man bekommt, oder diese Tortendiagramme, geben einen Einblick, wie gut du in den einzelnen Fächern warst. Und lasst uns den Vers 12 lesen und schauen, wie Demetrius, ein neuer Name, passt auf, eine neue Person, abgeschnitten hat. Dem Demetrius wird von allen und von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. Auch wir geben Zeugnis dafür und ihr wisst, dass unser Zeugnis wahr ist. Auch wenn hier das Wort gut oder Gutes verwendet wird, bringt die Aussage des gesamten Verses ein sehr gut zum Ausdruck. Also keine 2, sondern eine 1+ bei dieser Mann. Und in diesem Brief finden wir nicht nur Gaius, von dem wir im ersten Teil des Briefes mehr hören und an den dieser Brief gerichtet ist, sondern jetzt finden wir eine andere Person, Demetrius, das 2. positive Beispiel in diesem Brief. Und lasst mich kurz die Namen zusammenfassen oder nochmal kurz darüber reden, dass wir nicht durcheinander kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Gaius und Diotrephes waren aus der gleichen Gemeinde. Gaius wurde gelobt, Diotrephes wurde getadelt und Demetrius war ein Mitarbeiter des Apostels. Er war nicht ein Teil dieser Gemeinde, aber er war ein Mitarbeiter. Und dieser persönliche Brief des Apostels an Gaius beinhaltet damit auch eine Empfehlung, wie wir gerade gelesen haben. Der Apostel empfiehlt diesen Mann, Demetrius, den Gaius. Und auch wenn er es nicht direkt gesagt hat, schwingt der Wunsch des Apostels mit, dass Gaius dem Demetrius Gastfreundschaft erweisen soll. Und in Vers 12 finden wir 3 Zeugen, die für diese Integrität dieses Mannes stehen. Das erste oder alle Ja? Denn die Wahrheit selbst, dann die Wahrheit selbst, also alle, die Wahrheit selbst und dann wir. Hier bezieht sich der Apostel mit ein und dieser Demetrius lebte seinen Glauben sichtbar aus. Und hättest du jemanden in seinem Umfeld fragen können, dann hättest du eine positive Antwort bekommen, was am Wandel betrifft. Alle bestätigen es. Und die Wahrheit selbst, die Johannes am Herzen liegt, über die er so viel schreibt, auch sie wird zu einem Zeuge für den Charakter dieses Mannes. Seine Glaubensüberzeugung stimmte mit der Wahrheit überein. Er las nicht nur dieses Buch, er las es nicht nur, sondern er wurde zu diesem Buch. Er lebte es aus. Und er las dieses Buch nicht, um es zu meistern, sondern dieses Buch wurde zu seinem Meister. Und dann zum Schluss, unser Zeugnis ist wahr. Ja, das ist die typische Ausdrucksweise des Apostels. Wir finden es auch im Johannesevangelium. Da heißt es, dass sein Zeugnis wahr ist. Also er legt sehr viel Wert darauf. Er bestätigt die Wahrheit eines Zeugnisses. Und Johannes, der ein vertrauenswürdiger Schreiber des Johannesevangeliums war, verbirgt sich für seine Mitarbeiter, für diesen Mann Demetrius. Und eventuell war Demetrius auch der Überbringer dieses Briefes. Und Vers 13 heißt es, ich hätte vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben. Hier spricht wieder der Apostel zu Gaius. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht irgendwo verlaufen in diesem kurzen Brief, obwohl das kaum möglich ist. Aber dennoch, lasst uns aufpassen. Vers 12, dieses Beispiel. Ja, diese Empfehlung seines Mitarbeiters. Und jetzt redet der Apostel wieder zu Gaius. Ich hätte vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben. Ich hoffe aber, dich bald zu sehen. Und dann wollen wir mündlich miteinander reden. Vers 13 bis 15 haben wir ja, das Grußwort. Damit schließt er seinen Brief ab, seinen persönlichen Brief. Und genau wie im zweiten Brief zu Johannesbrief, den er geschrieben hatte, also 2. Johannes, hat hier der Apostel noch mehr zu sagen. Geschriebene Worte sind limitiert. Besonders bei einigen Situationen, bei einigen Themen. Und auch in einer Situation, in der sich gerade diese Gemeinde befand, in der Gaius war, hier sind Gespräche von Angesicht zu Angesicht notwendig. Vers 15 heißt es, Friede sei mit dir. Und dieser wichtige Satz durfte nicht fehlen am Ende. Wenn Gaius eines braucht, dann war es der Frieden Gottes im Inneren. Obwohl alles um ihn herum und außerhalb von Gaius im Krieg war. Es herrschte Chaos in seiner geliebten Gemeinde, in der er so treu dient, die er so liebt. Und deshalb, und gerade deshalb, braucht er diesen inneren Frieden. Und deshalb auch dieser Wunsch des Apostels für seinen Geliebten, für meinen Gaius, wie er ihn auch nennt. Zum Schluss finden wir noch, dass Grüße ausgetauscht werden von beiden Seiten. Freunde grüßen die anderen Freunde und die Freunde grüßen zurück und das sollte das Ziel sein von diesen Grüßen. Und jetzt, bevor wir zum Schluss kommen, wollen wir nochmal überlegen, was können wir jetzt anwenden? gerade bei diesem letzten Teil, wenn es darum geht. Ja, das auszuleben, dass wir in der Wahrheit wandeln. Und wenn wir darüber nachdenken, was unser Zeugnis aussagt, und wir können uns fragen, ist es eigentlich wichtig, was andere Personen über uns denken? Oder ist es wichtig, was eine Person über dich denkt? Ich möchte persönlich werden. Ja und nein. Beides ist wahr. Wir wollen Gott gefallen, nicht den Menschen. Und wenn die Menschen sich daran stoßen, dass du ein Gott wohlgefälliges Leben lebst, dann sei es so. Dann sei es so. Was dein Schöpfer über dein Leben denkt, ist viel wichtiger, als was der Mensch. Denk dran, Gott schaut hinter die Kulissen. Er sieht unser Herz. Aber dennoch ist es auch wichtig, wie wir innerhalb und außerhalb der Gemeinde wahrgenommen werden. Und leider sind wir nicht ganz unvoreingenommen von uns selbst. Wir können leicht blind sein, was uns betrifft, was unsere Sünden betrifft, was unsere Fähigkeiten betrifft. Es geht auch nicht darum, dass wir ganz bestimmte Gaben besitzen oder dass wir alle gleich sind. Es ist nicht schlimm. Aber wisst ihr, was schlimm ist? Wenn wir resistent gegenüber ehrlichen Feedback sind. Dagegen resistent zu sein, ist eine sehr, sehr schlechte Kombination. Vor allem, wenn es noch gepaart ist mit einem Streben nach, ich will der Erste sein. Und deshalb lasst uns dankbar sein für das Feedback von reifen Geschwistern. Vielleicht so eine Person hat Diotrephes gefehlt. Eine Person, die ihn liebevoll zur Seite nimmt. Diesen mächtigen Mann. Innerhalb der Gemeinde. Eine Person, die zu ihm kommt. Und liebevoll mit ihm redet über sein Herz und über seine Taten. Deshalb ist es wichtig, wie dein Zeugnis innerhalb der Gemeinde ist. Aber es ist auch wichtig, wie es außerhalb der Gemeinde ist. Denk an die persönliche Evangelisation. Auch da spielt dein Zeugnis eine große Rolle. Stell dir vor, es gibt eine Person in deinem Umfeld, die deine Vergebung benötigt. Aber du willst dieser Person diese Vergebung nicht gewähren. Und dann frag dich, was wirft dies für ein Licht auf deine vergangenen evangelistischen Gespräche mit dieser Person? Was hilft dir, ein treuer Diener Gottes zu sein? Damit du das Gute lebst und das Böse meidest. Wir haben uns dazu drei hilfreiche Fragen aus dem dritten Johannesbrief angeschaut. Die erste Frage war, was ist deine Motivation? Die zweite, lebst du das Gute? Und drittens, was kommuniziert dein Zeugnis? Drei einfache Fragen, die uns zeigen, wie wichtig es ist, in der Wahrheit zu wandeln. Wir als Gläubige durften die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit ist nicht etwas Unbestimmtes, was unterschiedlich. Die Wahrheit ist einmalig. Die Wahrheit ist absolut. Sie ist außerhalb von uns zu finden. Sie ist von Gott gegeben. Und die Wahrheit ist eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Ich bin heute nicht hier, um aus dir einen besseren Menschen zu machen. Das kann ich nicht. Und du kannst selbst aus dir auch keinen guten Menschen machen. Weil niemand kann Gottes Forderung, wenn es darum geht, zu lieben, in Gehorsam gegenüber seinem Wort zu wandeln. Niemand kann es aus eigener Kraft erfüllen. Aber wir kennen jemanden, der das kann. In absoluter Perfektion. Und das ist Jesus Christus. Du brauchst Jesus Christus. Der du Christ bist. Du brauchst ihn genauso. Heute, wie damals, wie in der Zukunft. Und wenn du Jesus Christus nicht hast, dann brauchst du ihn umso mehr. Er ist gekommen auf diese Erde, um ein perfektes Leben zu leben. Alles richtig zu machen. Er hat eine Gerechtigkeit, die alles übersteigt. Und er kam sie, um sie dir zu schenken. Weil er wusste, du wirst es niemals schaffen. Du wirst es niemals so schaffen, richtig zu lieben. Liebe ist eine Tat. Liebe bedeutet Perfektion. Und er kam es und erfüllte es für dich. Damit du Frieden mit Gott haben kannst. Dass der verdiente Zorn beglichen wurde. Und glaube nicht, wenn der Mensch sagt, Jesus Christus war ein gutes Vorbild. Ja, er war ein Vorbild, aber er war ein Sühneopfer. Er nahm deine Schande und schenkte dir seine Gerechtigkeit. Er nahm deine Schmach, deine Sünde und gab ihm alles und gab dir all das Gute. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Mehr kann ich nicht hinzufügen. Das sind die Worte des Apostels aus seinem ersten Brief. Vergiss nicht, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Lass mich beten. Jesus Christus, hab Dank, Herr, dass du gekommen bist, Herr. Dass wir sehen dürfen, was wahre Liebe ist. Gott, du hast deinen Sohn für uns geschenkt. Lass uns bereit sein, auch Geschwister, die es nötig haben, zu beschenken. Ihnen zu dienen, sie zu lieben, Herr, wie du sie liebst. Mögen wir sie genauso lieben, Herr, wie du sie geliebt hast, dem du deinen Sohn für sie geopfert hast, Herr. Und lieben bedeutet Opfer bringen, Herr. Das wollen wir tun. Wir wollen dir gleich sein, Herr. Gepriesen seist du. Amen.